Mohammed Salman ließ sich auf die Ladefläche des Pickups helfen. Seine Männer richteten ihre Gewehre auf uns. »Wir sind heute zu euch gekommen«, rief er, »um euch einzuladen, an den einzig wahren Gott zu glauben. Wir wissen, dass ihr Teufelsanbeter seid, aber niemand darf dem Teufel oder eurem Gott Melek Taus huldigen, wie ihr ihn nennt. Schwört diesem Aberglauben ab und bekennt euch zum Islam. Nur so rettet ihr eure Seelen. Wir geben euch 3 Tage Zeit.«
Es ist der 3. August 2014, fast auf den Tag genau vor 5 Jahren. Kocho, ein Dorf im Dreiländereck von Syrien, dem Irak und der Türkei, ist von IS-Terroristen eingekesselt. Die kurdischen Peschmerga-Truppen haben sich zurückgezogen. Die arabischstämmigen Bewohner kooperieren mit den Eroberern. Rund 550.000 Jesiden, eine ethnische und religiöse Minderheit in der Region, sind dem Terror ausgeliefert.
»Wir werden unseren Herrn und Gott Melek Taus nie verleugnen«, sagte mein Vater abends zu Hause. »Es gibt Dinge, die wichtiger sind als das irdische Leben«, bekräftigte meine Mutter seine Worte. »Egal, was sie mit uns machen.« Dann gingen wir alle zusammen hinaus, wandten unsere Gesichter zur Sonne und falteten unsere Hände.
In den folgenden 12 Tagen ermorden die IS-Kämpfer rund 3.000 Männer und ältere Frauen, 6.417 junge Frauen und Mädchen verschleppen sie als ihre Sexsklavinnen. 18 Jahre jung ist Farida Khalaf Abbas, als sie auf dem Markt von Raqqa meistbietend feilgeboten und in eine Kaserne verkauft wird. Sie lebt heute in Deutschland. Um ihr das wiederholte Nacherzählen ihres Martyriums zu ersparen, zitieren wir aus ihren Aufzeichnungen.
»Ausziehen«, befahlen sie uns. Selbstverständlich taten wir nichts dergleichen. Er zückte seinen Dolch und mit einem glatten Schnitt von oben nach unten beraubte er mich meiner Bluse und meines Rocks. Sie schoben uns in Richtung der Dusche. »Die Glühbirne«, rief ich meiner Freundin auf Kurdisch zu. Als die Männer das Wasser anstellten, drehte ich die Birne aus der Fassung und steckte meine Finger hinein. Es war der Versuch, meiner Schändung zu entgehen. Schlagartig war es stockdunkel. Doch die Männer rissen mich weg. Klatschnass ließen sie sich nicht beirren in dem, was sie dann taten. Wie aus großer Ferne beobachtete ich mich. Das Mädchen, das dies gerade aushielt, war nur meine Doppelgängerin, ich. Die wahre Farida schwebte über ihr und war für die Männer unerreichbar.
Da waren ja auch viele Nachbarn darunter, die sich im Grunde genommen die Frauen und Mädchen rausgesucht haben, auf die sie schon immer ein Auge geworfen hatten. Und nun ist es so, dass die jesidischen Frauen keine Kopftücher tragen. Und auch das war ein Merkmal dafür, aus Erklärung vieler IS-Täter, dass man sie vergewaltigen darf, denn sie sind ja nicht verschleiert, sie sind Sklavinnen. Ich finde es wichtig, auch nochmal zu betonen, dass die Penetration sowohl vaginal, anal als auch oral nichts mit Sex zu tun haben. Sondern der IS hat viele jesidische Frauen vergewaltigt, die noch Jungfrauen waren, weil das sozusagen der Brauch war.
Düsen Tekkal, Fernsehjournalistin aus Hannover, bricht im August 2014 eine Reportage mit Günter Wallraff ab und reist als erste Deutsche zu den rund 350.000 geflohenen Jesiden in die Flüchtlingslager des Nordirak.
Die Tatsache, dass ich Jesidin bin und Journalistin bin, so viele gab es jetzt nicht von dieser Sorte in Deutschland, hat mich dazu gezwungen geradezu. Ich habe das so empfunden als Zwang. Da passierte ein Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft, an unseren Leuten und es hat einfach niemanden interessiert.
Einige interessiert es durchaus. Rund 190.000 Jesiden leben in Deutschland. Deren Vertreter gehen im September 2014 mit Fotomappen der Gräuel zu Politikern in Berlin. In ihrer Verzweiflung bitten sie um militärisches Eingreifen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann verspricht zumindest humanitäre Hilfe. In Stuttgart beginnt nämlich eine Konferenz aller Parteien im Landtag, der Kreisräte und Bürgermeister, der Verbände und Kirchen. Man findet ein altes Gesetz wieder, das Mitte der 80er Jahre dem Land Niedersachsen erlaubte, die vietnamesischen Boat People als sogenannte Kontingentflüchtlinge aufzunehmen. Könnte das jetzt auch auf die Jesidinnen Anwendung finden? Alle Parteien sind dafür. Die Kirchen sowieso, die Verbände auch. Die AfD sitzt damals noch nicht im Landtag. Am 13. Oktober 2014 kann Winfried Kretschmann verkünden:
Alle, das Land, die Kreise, die Kommunen, die Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Vereine, Initiativen sind aufgefordert, gemeinsam allen Menschen, die zu uns kommen, weil sie in Not und Lebensgefahr sind, dass wir sie aufnehmen und menschenwürdig unterbringen. Zudem wird Baden-Württemberg die Zustimmung des Bundesinnenministeriums vorausgesetzt, ein Sonderkontingent für Mädchen und Frauen schaffen, die im Nordirak oder in Syrien Opfer sexueller Gewalt geworden sind.
Im Laufe des folgenden Jahres reist ein 12-köpfiges Expertenteam 14 Mal nach Dohuk, um Aufnahmegespräche mit Frauen zu führen, die dem IS entkommen konnten. Immer dabei der kurdisch-jesidische Psychotherapeut Professor Jan-Elan Kizilhan vom Institut für transkulturelle Traumaforschung in Villingen-Schwenningen.
Ich habe pro Tag etwa zwischen 12 und 20, je nachdem wie dringend es war, untersucht und habe im Laufe dieses Sonderkontingentes 1403 Frauen untersucht, was ich nie vergessen werde, auch die Zahl, weil das natürlich ein Ausnahmezustand war, sowohl persönlich als auch die Geschichten des Krieges, die man hört. Aber auf der anderen Seite mache ich diesen Job, so muss man es sagen, seit 20 Jahren. Und ich habe schon Kriegstraumatisierte aus Tschetschenien, aus Bosnien, aus Ruanda, aus Afghanistan, aus vielen Ländern der Welt gehört, mit ihnen zusammengesessen, ihre Geschichten angehört, im Weiteren auch Behandlungen durchgeführt.
Farida Khalaf Abbas erzählt es dem Therapeuten so:
Als wir am nächsten Morgen erwachten, schmerzten unsere Körper. Der Geruch von Blut und Sperma haftete an uns. Wir mochten uns kaum in die Augen schauen, so sehr schämten wir uns voreinander. Ein bewaffneter IS-Mann führte uns zur Toilette. Ich wollte mich erleichtern, aber es war kaum möglich. Mein gesamter Unterleib brannte wie Feuer. Als ich eine Flasche Orangensaft entdeckte, zerbrach ich sie heimlich, wählte die spitzeste Scherbe aus und zog sie mir entschlossen durch das linke Handgelenk.
Was uns keiner nehmen kann, wir hatten im Irak sehr viele Suizide, viele Frauen und auch Kinder, die sich selber getötet haben. Und Stand heute kann ich sagen, dass wir bei 1100 Frauen und Kindern, die wir nach Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen gebracht haben, auch jetzt nach all den Jahren null Suizide haben. Das heißt, sie kämpfen unterschiedlich schnell, aber sie sind alle am Leben.
Michael Blume, Religionswissenschaftler im Stuttgarter Staatsministerium, leitete die Anamnese im Irak, die Ausreise nach Deutschland und die Verteilung der Frauen auf Städte und Dörfer.
Wir haben die rund 1000 Frauen und Kinder aus dem Nordirak, vor allem Jesidinnen, in Baden-Württemberg in insgesamt 21 Gemeinden untergebracht. Es mussten natürlich Unterkünfte sein, wo keine Männer sind, weil einfach aufgrund der Traumatisierung, wo die Frauen die Möglichkeit haben, erstmal zu sich zu kommen, sich wieder zu sammeln. Und das hat auch teilweise sehr gut und teilweise gut geklappt.
Ihre Aufenthaltsorte wurden und werden zum Teil immer noch geheim gehalten. Von Interviews, öffentlichen Statements oder Fotos in den Lokalzeitungen wird den Jesidinnen dringend abgeraten, weil die Gewaltbereitschaft der Neonazis und Rechtsextremen zugenommen hat, weil zurückgekehrte IS-Terroristen und rund 12.000 radikal-islamische Salafisten in Deutschland vermutet werden, weil einige wenige der hier angekommenen Frauen meinten, ihre ehemaligen Peiniger auf der Straße wiedererkannt zu haben. Ungeklärt blieb, ob es traumabedingte Flashbacks oder belastbare Täteridentifikationen waren. Michael Blume zieht alles in allem eine differenziert positive Bilanz.
Wir hatten im Sonderkontingent von der Studentin, die in Mosul bereits an der Universität war, bis zur Analphabetin die ganze Bandbreite, die man in der Region eben findet. Umso jünger die Frauen sind, umso stärker stellen sie sich auf das deutsche System ein und streben vor allem auch soziale Berufe an. Altenpflegerinnen, Erzieherinnen, manche träumen von Lehrerinnen. Es gibt also Frauen, die alle Chancen ergreifen. Wir haben die ersten, die schon Führerschein haben und eine Ausbildung. Aber es gibt auch andere, die immer wieder zurückfallen. Ein großes Problem sind die digitalen Medien. Man kann quasi jeden Tag aus der Krisenregion Bilder bekommen. Das ist dann natürlich nicht gut fürs Abnabeln, ja? Wenn man sozusagen gar nicht geistig sich auf die Zukunft orientiert, sondern immer noch in der Vergangenheit verhaftet bleibt.
Diese Vergangenheit haftet heftig, denn Jesiden sind eine sowohl ethnische wie religiöse Minderheit, der man nicht beitreten oder die man verlassen kann. Erschaffen vom blauen Pfauenvogel Melek Taus und seinen sieben Engeln, verehren Jesiden das Licht und das Feuer, was sie bei Nachbarvölkern entweder als Sonnenanbeter oder Teufelsanbeter gebrandmarkt hat. Nur durch eisernen Zusammenhalt der Großfamilien, durch eine Idealisierung des Patriarchs und der Familienehre, konnte das Jesidentum überleben. Das ehrbare, gottwohlgefällige Familienleben und die religiöse Identität, die hängen maßgeblich ab von der Jungfräulichkeit der Töchter.
Unser heiliges religiöses Zentrum ist Lalisch und eigentlich wird auch von jedem Jesiden erwartet, dass er einmal in seinem Leben dort war. Mittwoch ist für uns der heiligste Tag. Auch wir haben Fastentage, die allerdings kürzer sind und die sich nicht verändern, immer zur selben Zeit, kurz vor Weihnachten. Es gibt bei uns auch die Taufe, die allerdings nur für Jungs gilt. Es gibt Speisegebote, ähnlich wie wir sie auch aus dem Judentum kennen. Und wichtig ist aber, dass all diese religiösen Lehren auch übertragen werden.
Sagt Düsen Teckerl, die deutsche Journalistin. Diese mündliche Weitergabe religiöser Traditionen durch lokale Geistliche und die spirituelle Symbolkraft weiblicher Unberührtheit aber sind seit dem August 2014 unmöglich geworden.
Der Völkermord war das Grausamste, was uns hier passiert ist, aber letztlich auch, ohne dass das makaber klingen soll, eine Riesenchance gerade für die Frauen. Und gerade auch für die Emanzipation unserer Religionsgemeinschaft. Denn plötzlich mussten wir Fragen stellen, die sich vorher nie gestellt haben. Was tun mit Frauen aus IS-Gefangenschaft, die zurückkehren? Dürfen sie wieder Jesiden werden oder nicht?
Farida Khalaf Abbas zum Beispiel kam abenteuerlich aus den Fängen ihrer Folterer frei, löste aber im Flüchtlingslager nicht bei allen ungetrübte Wiedersehensfreude aus.
Die älteren Frauen blickten geradewegs durch mich hindurch, als wäre ich nicht anwesend. »Unsere armen, geschändeten Mädchen«, klagten sie. »Kein Mann wird sie mehr zur Frau nehmen können. Ihr Leben ist für immer zerstört.« So also dachten sie in Wirklichkeit über uns. Was der IS mit seiner ganzen Grausamkeit nicht geschafft hatte, diese Alte mit ihrem unbarmherzigen Urteil, hatte meine Kraft gebrochen. Ich war ein Nichts, ein Niemand. Vielleicht wäre es besser gewesen, nicht in diese Welt zurückzukehren.
Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume hatte so etwas schon bei den Aufnahmegesprächen 2015 in Dohuk vorausgesehen. Er war deshalb mit seinem Team ins Allerheiligste nach Lalisch gereist und konnte das spirituelle Oberhaupt der Jesiden, Baba Sheikh, dazu bewegen, das uralte Dogma des Ehr- und Identitätsverlustes für ungültig zu erklären. Ganz offiziell, hochfeierlich, quasi lehramtlich bindend. Eine Zeremonie an der Flussquelle tief unten im Bergmassiv. So, als würde der Papst den Zölibat aufheben, erinnert sich Therapeut Jan-Ilhan Kisilan.
Es ist absolut ein Novum gewesen in der jesidischen Geschichte, dass seit 800 Jahren kollektiv Tausende von Frauen, die nach den alten Regeln nicht mehr Jesiden waren, akzeptiert worden sind. Als er die Entscheidung getroffen hat, wir waren dabei, Herr Blume war dabei, ich war dabei, wir haben lange auch mehrere Gespräche selbst mit den Baba Sheikh geführt, war mir auch klar, dass das die Einleitung in die Veränderung der jesidischen Gemeinschaft ist. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie ihnen bewusst ist, was sie da gemacht haben. Wir haben unsere Ehre nicht verloren, sondern die Täter sind es, die keine Ehre haben. Das ist ein Paradigmawechsel in ihren Vorstellungen. Und sie lernen Deutsch, sie ziehen sich genauso wie die Frauen hier in Deutschland an. Sie merken, wie individuelle Freiheit etwas Wertvolles ist. Und dafür kämpfen sie und dafür stehen sie. Also das Individualismus stärkt sich mit persönlichen Erreichungen. Wir haben Frauen wie Nadia Murad, die wir hierher gebracht haben, die Friedensnobelpreisträgerin geworden ist.
Good morning.
Einen schönen guten Tag.
The Norwegian Nobel Committee.
Das norwegische Nobelkomitee hat entschieden, den Friedensnobelpreis für das Jahr 2018 an Denis Mukwege und Nadia Murad zu verleihen.
Nadia Murad, 22, verlor ihre Mutter und 6 Brüder beim Massaker von Kocho und war eine der rund 1000 Frauen, die im Sonderkontingent 2015 nach Schwaben kamen. Eine libanesische Juristin in London, spezialisiert auf Auslieferungs- und Strafrecht, bemüht sich darum, die IS-Terroristen vor Gericht zu bringen. Ihr Name? Amal Clooney. Sie braucht Zeuginnen des Genozids, die belastbare Fakten liefern und öffentlich reden können. Nadja Murad, die verhuschte Jesidin aus Heilbronn, ist dazu bereit und in der Lage. Auf medienwirksamen Terminen vor der UNO in Genf und New York, aber...
Nur mit der Stimme Nadja Murads, so bekannt sie mittlerweile auch ist, und der Stimme von Amal Clooney, ist keine Gerechtigkeit und keine juristische Aufarbeitung für den Völkermord an den Jesiden zu machen. Ich finde es bemerkenswert, dass auch Väter von vergewaltigten Mädchen sagen, auf die Frage hin, was tun mit den Tätern, nicht köpfen, bestrafen, nach allen rechtsstaatlichen Mitteln, die wir haben, aber in aller Härte, und das sind Kriegsverbrecher.
Düsen-Tekkal weiß, dass die weltweit verstreut lebenden Jesiden zwar stolz sind auf ihre prominente Friedensnobelpreisträgerin, aber dass solche Ehrungen ihnen im Alltagsklein-Klein bei den massiven Umbrüchen der Familienstruktur der Religion und des Rechts keinen Deut weiterhelfen, wie Michael Blume beobachtet.
Die allermeisten können ihre Sprache, das Kurmanji, sprechen, aber lesen und schreiben können sie eben nur Arabisch, Türkisch oder Deutsch, je nachdem, wo sie in die Schule gegangen sind. Das heißt, das ist eine enorme Umbruchssituation und die ganze Religion wälzt sich gewissermaßen um. Und es gibt auch mehr und mehr Frauen auch im Sonderkontingent, die sich verlieben, verloben und verheiraten. Und da gibt es natürlich auch Widerstände. Und das Bild der alleinerziehenden, berufstätigen Mutter gibt es im Irak nicht. Und nach irakischem Recht kann eine Mutter nicht einmal Vormund ihrer eigenen Kinder sein. Es muss immer ein Mann sein, ein Onkel oder sonst etwas. Diese Frauen und Kinder sind die Schwächsten der Schwächsten. Und ich bin froh, dass wir so viele rausholen könnten. Ich hätte aber gerne noch mehr daraus geholt.
Für mich sind diese Frauen die Kerntruppe der Integration. Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich einzelne Persönlichkeiten entwickelt haben, mit was für einem Lebenshunger, mit was für einem Bildungsehrgeiz sie sich in die Gesellschaft gekämpft haben. Und es macht uns große Freude, sie auf diesem Emanzipationsprozess zu begleiten.
Das glaubt man der jesidisch-deutschen Menschenrechtsaktivistin Düsen-Tekkal sofort. Sogar der von Berufs wegen stets sachlich nüchterne, zurückhaltende Psychologieprofessor Jan Ilan Kisilan gerät ein bisschen ins Schwärmen.
Und dann kamen plötzlich 5, 6 Kinder auf mich zu. Sie umarmten mich, begrüßten mich und lachten. Und ich musste nachfragen, wer sie sind, und sag, ja, du bist doch der uns hierher gebracht hat, meine Mutter und so weiter. Und zeigten mir die Bilder und dann sagte ich mir, das ist es, was sich gelohnt hat, warum wir das gemacht haben.
Michael Blume, Referent für religiöse Minderheiten im Staatsministerium Stuttgart, benennt aber auch die Herausforderungen, die dieser Integrationsfortschritt für Eltern und Kinder bedeutet.
Also ein Klassiker ist zum Beispiel, dass die Kinder für ihre Eltern übersetzen, weil die Kinder eben schon Deutsch sprechen und dann für die Eltern die Besorgungen erledigen. Und man stelle sich jetzt einmal vor, in einer patriarchalen Gesellschaft sind jetzt plötzlich die Kinder vorne dabei. Und teilweise gibt es sehr starke Erwartungen an die Kinder. Die Kinder sollen alle Bildungschancen nutzen. Also man muss sich vorstellen, das sind dann häufig Karrieren, die Eltern waren Analphabeten und die Kinder sollen ein Hochschulstudium absolvieren. Das in einer Generation, das ist natürlich für die Menschen auch nicht leicht, auch nicht für die Kinder.
5 Jahre nach dem Genozid der IS-Terroristen an den Jesiden werden derlei Integrationsanstrengungen aber von mindestens 3 Dingen überschattet. Von der Erinnerung, wachgehalten via Smartphone, von dem ungelösten Problem der Vergewaltigungskinder und von den im Nordirak verbliebenen Flüchtlingsfrauen. Springen wir mit den Aufzeichnungen der Augenzeugen noch einmal kurz zurück in die Jesidendörfer im August 2014.
Für die Zwangsrekrutierung der Jungen gab es ein einfaches Prinzip. Alle Jungen ab 13 sollten die Arme heben. Wer schon Achselhaare hatte, war zu alt, um noch von der Ideologie des Islamischen Staats indoktriniert zu werden. Der wurde erschossen, während die Mütter und Freunde daneben standen. Wer noch keine Haare hatte, galt als bildbar und kam in die IS-Kaserne als Kindersoldat. Monate später riefen die Jungen an, hatten islamische Namen und beschimpften ihre Mütter als Ungläubige.
Manche jesidische Frau an der deutschen Discounterkasse oder in der Putzkolonne eines Bürohochhauses hat schlimmstenfalls 3 Sorten Kinder. Ein ermordetes in den Massengräbern rund um Kocho, ein unauffindbar verlorenes irgendwo in Syrien und eins, das sie mit nach Deutschland retten konnte.
Hinzu kommt, dass im Irak das Recht vorschreibt, dass die Religion sich nach dem Vater richtet. Das heißt, wenn der Vater Muslim war, selbst wenn es ein IS-Terrorist war, ist das Kind nach irakischem Recht Muslim. Das heißt, die Frauen, die in der IS-Gefangenschaft Kinder geboren haben, die eindeutig nicht mehr von den jesidischen Ehemännern stammen können, haben ein riesiges Problem. Wir reden von 2.000 bis 3.000 Frauen und Kindern, die jetzt noch im Irak sind, die durch die Hölle des sogenannten Islamischen Staates gegangen sind. Die hat es natürlich am allerschwersten.
Michael Blume, inzwischen Antisemitismusbeauftragter der baden-württembergischen Landesregierung, unterstützt deshalb politisch und finanziell die Einsätze von Düsen-Teckals Berliner Organisation Hawar Help. Ein Verein, der Frauen und Kindern, unabhängig von ihrer geerbten Religion und Tradition, Hilfen anbietet. Emanzipations- und Bildungschancen hier in Deutschland und in den Flüchtlingslagern des verwüsteten Dreiländerecks.
Wir kümmern uns im Camp Kadia um 840 Frauen, die meisten aus IS-Gefangenschaft. Das ist ein multireligiöses Projekt. Wir geben diesen Frauen Empowerment-Kurse, Alphabetisierungskurse, Nähkurse. Und das Besondere ist mit Sicherheit, dass Christinnen, Musliminnen und Jesidinnen zusammenkommen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir direkt dort, wo die Frauen Hilfe benötigen, auch Hilfe ankommt.
Das Trauma ist nicht vorbei, weil immer noch Massengräber sind. Über 2700 Frauen immer noch verschwunden sind. Wir wissen nicht, wo sie sind. Das ist nicht vorbei, dieses Genozid. Aber dennoch versuchen die Frauen hier ihren Weg zu gehen. Und die Mehrheit, und das ist sicher mehr als 90%, sagen, das ist jetzt unsere neue Heimat. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wir nicht alle Flüchtlinge in der Welt nach Europa und nach Deutschland bringen können. Deswegen müssen wir vor Ort schauen, wie wir die Fluchtursachen realistisch bekämpfen und helfen, dass die Menschen dort bleiben, indem wir Psychotherapeuten im Irak ausbilden und sie jetzt die erste Gruppe fertig wird, nach 3 Jahren nach deutschem Psychotherapeutengesetz und dort Leute ausbilden. Das heißt, sie sprechen die Sprache, sie kennen die Kultur der Menschen und sie arbeiten in den Kliniken und in den Flüchtlingscamps, das, was wir ihnen beigebracht haben.
Menschen aus einer patriarchalisch-kollektivistischen Religionsgemeinschaft, deren Leben vorgezeichnet, damit aber auch geschützt und versorgt war, denen viel Verantwortung von Religion und Tradition abgenommen wurde, sind gewaltsam hinausgeschleudert worden in eine individualistische, multireligiöse westliche Gesellschaft, die von ihnen Individuation und Autonomie, Eigenverantwortung und Selbstfürsorge verlangt. Ist diese Integration ohne Säkularisierung, ohne Einschränkung oder Totalverlust der Religiosität zu haben?
Die Jesiden stehen im Augenblick am Scheideweg. Nach einer Katastrophe wissen wir, dass viele ethnische Gruppen historisch gesehen untergegangen sind, dass sie nach 2, 3 Generationen nicht mehr überlebt haben, weil die Katastrophe einfach zu groß war. Die andere Möglichkeit ist, aus dieser Katastrophe zu lernen und sich den entsprechenden neuen Gegebenheiten zu ändern. Das bedeutet auch, dass die kulturellen Regeln sich ändern müssen, wenn sie überleben wollen.
Wenn wir von Völkermord sprechen, dann reden wir von dem weißen Völkermord. Das ist die Vertreibungs- und Assimilierungspolitik der Türkei. Wir haben den roten Völkermord, der wurde uns eindringlich vorgeführt auf brutale Art und Weise vom IS. Und dann gibt es den eigenen Völkermord. Und das ist, wenn wir nicht anfangen, uns die Fragen zu stellen, wo wir hinwollen, wenn wir nicht anfangen, die Frage, jetzt kommt das gefährliche Wort, der Reformation und auch der Reform zu stellen. Andernfalls sehe ich die große Gefahr, dass das Jesidentum sich auflöst, dass wir aussterben werden. Und zwar selbstgemacht.
Ich denke nur, es führt kein Weg dran vorbei, Teil einer freien, einer gebildeten Gesellschaft zu sein. Das geht eben nicht auf Dauer mit Regeln, die Frauen und Kinder diskriminieren. Ich plädiere dafür, dass die Bundesrepublik noch einmal großzügig ist. Wenn es ein Bundesland doch geschafft hat, 1.000 Frauen und Kinder aufzunehmen, da wird es doch die ganze Bundesrepublik schaffen, noch einmal ein paar hundert Menschen aufzunehmen. Denn diese Frauen und ihre Kinder haben keine Zukunft im Irak. Wenn ich die Kinder sehe, jedes einzelne davon, und mit ihnen auf Deutsch spreche, dann sage ich natürlich, das hat sich gelohnt. Jedes Menschenleben hat Menschenwürde, aber auch darüber hinaus glaube ich, dass es sich tatsächlich auch für unser Land, für Deutschland insgesamt gelohnt hat.